1967 in der Volksschule Waldhausen, 2. Klasse. Der Pfarrer fragt im Religionsunterricht, was ist der größte Feiertag im Kirchenjahr? In der Klasse sitzt ein schüchterner, stiller Schüler in der 2. Reihe und in Lederhosen. Er meldet sich im Unterricht nicht oft, aber bei dieser einfachen Frage geht sein Finger wie automatisch nach oben. Der Pfarrer lässt sich natürlich diese einmalige Gelegenheit nicht nehmen, ruft diesen Schüler auf und der gibt mit einem Siegesgewissen Strahlen auf seinem Gesicht prompt die falsche Antwort. Weihnachten, hat er gesagt. Der Schüler damals war ich und für meine Antwort bekam ich nur eine 2 statt eine 1, weil der Pfarrer war mir sehr wohlgesonnen. Aber was er von mir hören wollte, war Ostern. Seiner Ansicht nach war Ostern der wichtigste Feiertag im ganzen Kirchenjahr. Als Kind und als Jugendlicher war ich lange Zeit damit überhaupt nicht einverstanden und habe dagegen rebelliert. Aber heute muss ich meinem damaligen Rallye-Lehrer natürlich Recht geben. Das Kreuz und die Auferstehung Jesu ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und ich weiß es nicht, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was bedeutet dir persönlich die Auferstehung Jesu? Oder ich würde dich fragen, warum ist die Auferstehung Jesu für uns als Gemeinde so entscheidend wichtig? Könntest du spontan eine gute Antwort geben? In vielen Kirchen ist es heute ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Vor allem in vielen evangelischen Theologen ist das Kreuz längst eine Torheit, ein grausames Massaker, das so Gott nie gewollt hat. Und die Auferstehung Jesu ist auch keine Tatsache. Nur eine Stimme von vielen, der Landesbischof Fischer von Baden-Württemberg, er sagt, was an Ostern genau geschah, wie Jesu Auferweckung wirklich vonstatten ging, dies interessiert Paulus nicht wirklich und ist auch für unseren Osterglauben überhaupt nicht entscheidend. Die Auferweckung Christi ist kein historisches Ereignis wie die Französische Revolution. Die Auferweckung Christi ist kein individuelles Geschehen, bei dem ein Toter wiederbelebt wurde. Nein, von Paulus lernen wir, die Auferweckung Christi ist ein Erstlingwerk des Lebens, was immer er mit Erstlingswerk des Lebens dann auch meint. Aber das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, denn auch zur Zeit des Paulus gab es schon ähnliche Einflüsse. Zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth. Deswegen schreibt er dort ein ganz wichtiges Kapitel zur Auferstehung Jesu. Dem Paulus ist die Tatsache der Auferstehung so wichtig, dass er im 1. Korinther 15 ganze 58 Verse dafür verwendet, um auf diese Auferstehung Jesu einzugehen. Es geht mir heute Morgen nicht um Argumente für die Auferstehung. Ich möchte sie einfach voraussetzen. Und wenn euch das interessiert, dann müsst ihr in 1. Korinther 15 die ersten 11 Verse lesen. Denn da bringt Paulus faktische Beweise, wie zum Beispiel, das Grab war wirklich leer oder das Zeugnis des Alten Testaments oder mehr als 500 Zeugen hat es gegeben. Und dann sagt er, die meisten von diesen Zeugen, die leben heute noch, geht hin zu ihnen, ihr könnt sie befragen. Und dann bringt er als Zeugnis auch sein eigenes Leben oder das Leben von Gläubigen, denen der Auferstandene begegnet ist und die radikal, total verändert wurden. Aber ich möchte heute Morgen den Text lesen, der nach diesen Fakten kommt. In 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 12 bis 20. Wer unsere Hausbibel hat, kann aufschlagen die Seite 1206. Da geht's los links oben. 1. Korinther 15, ab Vers 12, Entschuldigung. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso Sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dann werden wir aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Bis hierher. Warum ist die Tatsache der Auferstehung so wichtig? Der Paulus versucht hier ganz logisch zu argumentieren, gell? Und zwar bringt er lauter negative, lauter abwegige Gedanken. Da sagt er, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Verkündigung vergeblich. Und dann sind wir noch dazu falsche Zeugen. Wenn das alles so wäre, dann wäre unser ganzes Glaubensleben nur ein Kasperltheater. Im Prinzip sagt er, wenn wir die Auferstehung aus unserem Glaubensgut streichen, herausstreichen, dann hat das eine ganze Kette von tragischen Konsequenzen. Ist Christus nicht auferweckt, dann hat die Lüge über die Wahrheit gesiegt. Ist Christus nicht auferweckt, dann sind die Apostel falsche Zeugen. Ist er nicht auferweckt, dann haben wir keine Sündenvergebung. Und dann sind auch die bereits verstorbenen Christen auf ewig verloren. Und dann sind wir überhaupt die Elendsten unter allen Menschen, sagt er in Vers 19, aber dann in Vers 20 wischt er auf einmal all diese abstrusen Gedanken weg und sagt, nun aber ist Christus ja auferweckt. Er lebt. Schluss mit diesen abwegigen Gedanken. Halten wir uns nicht länger mit den Gedanken, was wäre, wenn, auf, sondern gehen wir ans Eingemachte. Ich möchte dennoch in dieser Predigt auf diese Gedanken von Paulus eingehen, aber ich möchte die von Paulus negativ formulierten Punkte positiv entfalten. Ich möchte sie umkehren und positiv in dieser Predigt wiedergeben. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns heute? Drei Hinweise aus diesem Text. Erstens, die Auferstehung beweist, dass am Ende die Wahrheit siegt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten. Das ist eine Gemeinde, die glauben noch an die Auferstehung Jesu, aber sie sagen, nee, eine allgemeine Auferstehung, der Mensch, wenn tot ist, nach dieser Mause tot, der wird nie mehr auferstehen. Paulus sagt darauf, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn es keine allgemeine Auferstehung der Toten gibt, dann ist die Auferstehung von Jesu auch witzig. Weil Jesus ist eben dazu gestorben und auferstanden, um uns zu zeigen, dass wir auch auferstehen. Er geht weiter, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung sinnlos und vergeblich auch euer Glaube. Das heißt, dann können wir gleich einpacken. Dann schlage ich die Bibel zu und ihr nehmt am besten eure Taschen und haut wieder ab, dann machen wir einen gemütlichen Tag zu Hause. Aber nicht hier in der Gemeinde. Was soll das? Und dann sagt er, wir werden aber auch als falsche Zeugen erfunden. Das heißt, alles wäre Lüge. dann ist alles, was wir veranstalten, Quatsch. Was sollen wir noch anderen Menschen vom Glauben erzählen, wenn Jesus doch im Grab vermodert ist? Warum sollen wir zu Jesus beten, wenn er doch gar nicht lebt? Wie sollen wir von Befreiung reden durch Jesus, wenn er doch selbst vom Tod gefangen ist? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir in und als Gemeinde tun, dann wäre alles vergeblich, nutzlos. Und das, was wir verkündigen, wäre Lüge, und das, was Jesus sagte, wäre auch Lüge. Denn er hat mehr als einmal, zweimal, dreimal verkündigt, dass er auferstehen wird. Er sagte, brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Oder wie Jona im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte war, so wird es mit dem Menschensohn sein. Und dann hat er direkt gesagt, er wird gekreuzigt und er wird nach 3 Tagen auferstehen. In Johannes 8, Vers 40 spricht der Herr zu den Juden. Und da sagt er, zuerst reden sie über die Wahrheit und Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann sagt Jesus, nun aber sucht ihr mich zu töten. Ich, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Und an anderer Stelle sagt Jesus, nicht nur, dass er nicht nur die Wahrheit geredet hat, sondern dass er selber die Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit. Also, dass die Schriftgelehrten jetzt Jesus umbringen wollen, das war nur der Versuch, die Wahrheit zu töten. Das Kreuz, die Hinrichtung Jesu, war ein Versuch Satans, die Wahrheit auszulöschen. Und wäre Jesus im Grab geblieben, dann hätte die Lüge über die Wahrheit triumphiert. Und wahrscheinlich hat der Teufel triumphiert, gell? Als sie den toten Jesus in das Grab legten und den Stein davor und mit dem Siegel versiegelten und alles verriegelt war. Wahrscheinlich haben nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten die römische Wache dort hingestellt, sondern Satan hat sein ganzes Aufgebot vor diesem Grab gehabt, um diesen Jesus dort drin zu bewahren. Und nach 3 Tagen gibt es ein kleines Erdbeben, der Stein rollt weg und Jesus steigt heraus. 3 Tage später war das Grab wieder leer. Und dieses Grab bezeugt, die Wahrheit kann man nicht einfach begraben. Wäre Jesus im Grab geblieben, dann hätte die Lüge über die Wahrheit triumphiert. Aber am Ende wird immer die Wahrheit über die Lüge siegen. In der Reformationszeit hat der König von Schottland mal einen Protestanten festgenommen, einen führenden Protestanten. Und dann stellte er ihn zur Rede und dann hat er zu ihm gesagt, es wird nicht eher Ruhe in meinem Land geben, bis nicht mindestens ein 50 von deiner Sorte am Galgen hängt oder in die Verbannung geht. Und dann sprach dieser gefangene Christ zu ihm, mein Herr, das sind Drohungen, mit denen ihr vielleicht eure eigenen Diener einschüchtern könnt. Aber mir ist es einerlei, ob ich in der Luft oder in der Erde verfaule. Gott sei gepriesen, dass es nicht in eurer Macht steht, seine Wahrheit zu hängen oder zu verbannen. Was der weise Mann sagte, war, die Wahrheit ist unzerstörbar. Und am Ende wird sie siegen. Und davon spricht die Auferstehung. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, spätestens dann, wenn die Gräber aufgehen. Gell? Und wie viele Menschen denken vielleicht, wie Hitler gedacht hat, ich gehe meinen eigenen Weg ohne Rücksicht auf irgendwelche christlichen Wahrheiten und wenn es dann halt mal wirklich eng wird, dann mache ich einfach Peng, gebe mir die Kugel und dann ist alles vorbei. Und aus dem Tod wird mich keiner mehr herausholen. zu kurz gedacht. Wie groß wird das Erschrecken sein bei denen, die so denken, wenn sie eines Tages dann doch wieder heraus müssten aus dem Todesreich und dann leibhaftig vor Gott stehen. Und dann muss sich jeder Mensch der Wahrheit stellen. Für die einen ist es ein Erschrecken und für die anderen ist es so ein großer Segen. Ich denke vor allem an die vielen verfolgten Geschwister, die heute gequält werden, die heute eingekerkert sind um ihres Glaubens willen. Sie dürfen die Gewissheit haben, am Ende siegt immer die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Am Ende sind wir nicht die Loser, am Ende sind wir auf der Siegerseite. Und das sollte uns doch auch Mut machen zum Zeugendienst, oder? Wenn du das nächste Mal wieder in der Arbeit stehst oder in der Schule und dann als Spinner oder als Verrückter abgestempelt wirst, weil du dich nur an die Wahrheit oder an die Bibel hältst und Jesus bekennst, dann kannst du doch ganz cool bleiben und gelassen und wissen, weil genau diese Wahrheit, die dir so wichtig ist, weil diese Wahrheit am Ende siegen wird. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns heute? Ein zweiter Hinweis aus dem Text, in Vers 17, da sagt Paulus, die Auferstehung bestätigt, dass deine Sünden vergeben sind. Die Auferstehung ist eine Garantie, dass deine Schuld wirklich vergeben ist. Der Paulus formuliert es negativ und sagt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nutzlos und ihr seid noch in euren Sünden. Dann seid ihr noch mittendrin. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ich habe krampfhaft nach einem Erlebnis gesucht, wo mir das passiert wäre, aber mir ist es nicht passiert, glaube ich. Aber ein Bekannten von mir, der ist in München mit der U-Bahn gefahren. Und da kommt der Kontrolleur. Und er macht so wie immer, holt sein Portemonnaie, sein Geldbeutel raus, seine Fahrkarte, gibt sie dem Kontrolleur ganz lässig. Und der Kontrolleur handelt anders wie sonst und gibt ihm die Karte nicht mehr zurück. Und dann sagt er zu dir, diese Karte ist ungültig. Du hast die Karte zwar gekauft, aber du hast vergessen, sie am Automaten zu entwerten. Der Stempel fehlt. Und ohne Stempel ist diese Fahrkarte ungültig. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt bei der nächsten Station mit diesem schönen, netten Herrn auszusteigen, deine Personalien weiterzugeben und 40 Euro zu blechen. Falls noch 40 Euro sind, ich weiß es nicht. Aber ganz ähnlich ist es mit unserer Schuld. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Hier sagt der Paulus, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist sein Tod nicht gültig. Dann hast du vielleicht das Ticket, die Fahrkarte, den Glauben, aber es fehlt der Stempel, die Bestätigung fehlt. Ist Jesus nicht auferweckt worden, dann ist dein Glaube nutzlos. Dann hast du immer noch keine Vergebung. Dann ist nicht wirklich bezahlt. Bezahlt schon, aber nicht eingelöst. Eine Stelle aus der Auferstehungsgeschichte, das war meine Brille, in Johannes 20, Verse 11 und 12. Da lesen wir von Maria Magdalena, die ist hin und her gerissen. Gell? Sie kommt zuerst ans Grab, der sieht, das Grab ist offen, dann läuft sie zurück zu den Jüngern und berichtet ihnen das und bis sie wieder ans Grab kommt, ist der Johannes und der Petrus schon wieder verschwunden und sie steht allein vor dem leeren Grab. Und dann lesen wir, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Stellt euch mal diese Szene bildlich vor. Erinnert euch das irgendwie an irgendetwas aus dem Alten Testament? Die Juden hätten wahrscheinlich jetzt keine Probleme. Es erinnert an die Bundeslade im Allerheiligsten, in der Stiftshütte oder im Tempel. Einmal im Jahr ging der hohe Priester in das Allerheiligste, kein anderer durfte dort sonst hinein. Er ging durch den Vorhang hindurch zu der Lade und besprengte diese Lade bzw. den Sühnedeckel obendrauf mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes als Opfer für die Schuld des ganzen Volkes. Und auf dem Deckel der Bundeslade befanden sich zwei Engel. Einer auf dem einen Ende, der andere am anderen Ende. Und die zwei Engel blickten auf den Deckel und es sieht so aus, als ob sie hindurchblicken in die Bundeslade hinein. Dort war das Gesetz, die Forderungen des Gesetzes, die kein Mensch erfüllen kann. Deshalb musste der hohe Priester einmal im Jahr hinein, um für das Volk zu opfern, weil sie die Gebote Gottes nicht halten. Und während der Priester im Innern des Heiligtums das Opfer darbrachte, war das Volk draußen um den Tempel herum versammelt und wartete. So ähnlich lesen wir es in Lukas 1, als der Zacharias das Opfer bringt im Heiligtum. Das Volk wartet draußen und als er nicht rauskommt, wird das Volk unruhig. Und sie fragen sich, sollte Gott unser Opfer nicht angenommen haben? Aber wenn der Priester wieder herauskam, dann war große Freude beim Volk. Dann wussten sie, Gott hat unsere Schuld weggenommen, er hat dieses Opfer angenommen. Andererseits sollte der Priester im Heiligtum tot umfallen und nicht wieder herauskommen, dann wäre dieses Opfer vergeblich und nutzlos. Und die Sünden blieben auf dem Volk. Dass die Juden sehr wohl damit gerechnet haben, dass sowas passieren könnte, zeigt die Tatsache, dass sie um den Fuß des hohen Priesters einen langen Strick gebunden haben. Und wenn der hohe Priester reinging, um sein Opfer zu bringen und dort tatsächlich tot umfallen sollte, dann könnten sie ihn an diesem Strick herausziehen. Was hat das mit der Auferstehung zu tun? Jesus selbst brachte sich als Opfer für uns. Er starb stellvertretend für deine und meine Schuld und wurde daraufhin in ein Grab gelegt. Aber jetzt steht die Frage im Raum, nachdem er gestorben war, hat Gott dieses Opfer angenommen? Jesus selber ist sowohl der Priester als auch das Opfer. So etwas hat es vorher noch nie gegeben, gell? Und irgendwie muss gezeigt werden, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Und jetzt schaut die Maria ins Grab und sieht die zwei Engel und zwischen den Engeln die blutdurchtränkten Leinentücher. Und die Engel sprechen, warum weinst du? Er ist nicht mehr hier. Er ist schon rausgegangen. Er ist nicht mehr im Tod. Er ist auferstanden. Gott hat sein Opfer angenommen. Ich weiß nicht, kannst du die Bedeutung der Auferstehung für dich persönlich, für dein Leben in etwa ermessen? Vielleicht noch zwei Bibelstellen, die dieses Gewicht noch bestärken. Im Hebräerbrief sagt der Schreiber, in Hebräer 10, Vers 12 und 13, heißt es von Jesus, Jesus aber hat sich selbst, nachdem er ein einziges Opfer für Sünden dargebracht hat, das für immer gilt. Ein Opfer für immer. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Das heißt, er lebt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Jetzt wiederholt er nochmal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, welche geheiligt werden. Die Auferstehung Jesu bezeugt, beweist, dass du vollendet bist. Ich fühle mich nicht vollendet, gell? Jetzt ist die Frage, glaube ich, eher meinem Gefühl oder der Auferstehung. In Römer 4, Vers 24 und 25 sagt Paulus, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, und jetzt werden zwei Dinge von Jesus gesagt, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Wegen unserer Sünden musste er am Kreuz sterben. Aber damit wir völlig gerechtfertigt sind, völlig gerecht und ohne Sünde dastehen, ist er auferweckt worden. Dieser Vers sagt im Prinzip, als Jesus am Kreuz starb, da hat er für dich die Fahrkarte zum Vaterhaus gekauft. Aber als er auferstanden ist, da hat er diese Fahrkarte gestempelt, gültig gemacht, bestätigt. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie, dass du jetzt völlig ohne Schuld zu Gott gehen kannst. Und da brauchst du keinen Zweifel mehr haben. Es ist so sicher, wie wenn du eine entwertete Fahrkarte in deiner Tasche hast und der Kontrolleur kommt und du dem in die Augen schauen kannst und brauchst dich nicht zu fürchten. Deshalb waren die ersten Worte, als Jesus auferstanden war und zu seinen Jüngern kommt, was hat er gesagt? Freut euch. Und dann sagt er, Shalom, Friede sei mit euch. Ihr seid versöhnt mit Gott. Aber die Jünger haben Jesus doch alle verlassen, oder? Die haben ihn verleugnet, die sind alle abgehauen wie Feiglinge. Einer hat ihn in der Nacht dreimal verleugnet. Das steht doch auch irgendwo im Raum, oder? Aber Jesus sagt nein, keine Vorwürfe, keine Zurechtweisung, sondern nur Freude und Friede. Jesus hätte ja sagen können, ihr habt mich sauber im Stich gelassen damals, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen. Nein, diese Vorwürfe sind jetzt, die sind entwertet. Kannst du die Osterbotschaft für dich ein bisschen nachvollziehen? Viele von euch schauen jetzt so ernst, gell? Vielleicht kennst du auch noch diese nagenden Fragen und die Zweifel bei dir, wo du immer noch fragst, liegt da vielleicht nicht doch noch Schuld auf mir? Bin ich wirklich erlöst? Ich spüre so wenig davon, gell? Weißt du, würde ich Jesus fragen, als er am Kreuze hing, wenn ich ihn dort fragen würde, Herr, wo ist meine Sünde? Dann würde er sich nochmal aufbäumen und unter Stöhnen antworten und sagen, sie liegt auf mir und ich kann es kaum aushalten. Aber würde ich Jesus den Auferstandenen fragen, die gleiche Frage, Herr, wo ist meine Sünde? Dann würde er sagen, sie ist weg, ausgelöscht, unerreichbar für irgendeinen von uns. Das ist Ostern. Es geht um die Bedeutung der Auferstehung für uns heute. Das Erste, die Auferstehung beweist, dass am Ende immer die Wahrheit siegt. Das Zweite, die Auferstehung bestätigt, dass deine Sünden wirklich vergeben sind. Und der Dritte ist noch in diesem Textabschnitt. Die Auferstehung schenkt uns eine Hoffnung über den Tod hinaus. Negativ formuliert Paulus, in Vers 17 sagt er, ist Christus nicht auferweckt? Vers 18, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Positiv formuliert, ist Christus auferweckt, dann sind die verstorbenen Gläubigen alle errettet. Wahrscheinlich geht keiner von euch gern auf Beerdigungen. Wir hatten im letzten Vierteljahr ziemlich viele hier in unserer Gemeinde. Und weißt du, wenn ich dann so auf dem Friedhof stehe, vor dem offenen Grab, und da lässt man dann den Körper des geliebten Menschen runter auf den Boden und erscheint dir dieses Loch vielleicht wie so ein großer offener Rachen, der alle nacheinander verschlingt. Und dieser Rachen sagt, warte nur, Schorsch, du bist auch noch dran. Ich verschling dich auch. Aber weißt du, während ich dann in dieses offene Grab hineinschaue mit dem Sarg unten, geht mein Blick in Gedanken plötzlich hinüber zu einem anderen Grab, zu dem Grab Jesu, und es ist leer. Und es ist dann ein ungemeiner Trost. Denn dann weiß ich, dieses Grab ist nicht meine letzte Ruhestätte. Auch dein Grab wird irgendwann einmal leer sein. Jesus ist auferstanden, das heißt für uns, der Tod ist besiegt. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Auch wenn es im Moment, wenn jemand im Krankenhaus liegt, oder du im Krankenhaus bist, oder wenn es auf dem Friedhof im Moment nicht so aussieht. Als Jesus am Kreuz starb, da sah es auch nicht hoffnungsvoll aus, oder? Vielleicht ein Beispiel. Am 18. Juni 1815, da kämpften bei Waterloo, das ist eine ganz geschichtsträchtige Schlacht, da kämpften bei Waterloo die Truppen der Engländer unter ihrem Anführer Wellington gegen die Truppen der Franzosen unter Napoleon. Und die englische Bevölkerung hat da was eingerichtet. Die englische Bevölkerung wurde ständig über die Schlacht informiert durch ein Blinksystem. Also über Blinkzeichen, die von einer Stadt zur anderen weitergegeben wurden. Von einem Kirchturm zum anderen oder von den hohen Gebäuden. Und so wussten viele Bewohner in England nach und nach, wie es um die Schlacht steht. Und so war es auch in Winchester. Gegen Abend kam dort wieder so ein Blinkzeichen an und die Botschaft war folgende. Wellington besiegt. Und alles Weitere war nicht mehr zu lesen, weil plötzlich eine dicke Nebelwolke den Turm von der Kathedrale in Winchester bedeckte. Aber die Botschaft reichte aus, um unter der Bevölkerung eine tiefe Trauer und Bestürzung auszulesen. Wellington besiegt. Und sie waren alle schockiert, gell? Einige Zeit später hat sich der Nebel dann wieder gelichtet und dann konnten sie die ganze Botschaft erkennen. Und dann lasen sie, Wellington besiegt den Feind. Und auf einen Schlag, auf einen Moment zum anderen, hat sich die Trauer in einen riesen Jubel verwandelt. Die scheinbare Niederlage verwandelte sich in Sieg. Und genauso ist es mit Jesus. Solange Jesus nicht auferstanden war, sah die Botschaft aus wie eine Niederlage. Jesus besiegt. Und damit waren alle die besiegt, die ihre Hoffnung auf ihn setzten. Aber nach 3 Tagen kam die zweite Hälfte der Botschaft. Jesus besiegt den Tod. Und damit wurde die scheinbare Niederlage zum größten Sieg der Weltgeschichte. Und weißt du, das Großartige daran ist, dass Jesus diesen Sieg ja nicht für sich selbst errungen hat, sondern für dich und für mich. Es ist ein Sieg über die Lüge, Am Ende wird die Wahrheit siegen. Es ist ein Sieg über die Sünde. Alle deine Schuld ist dir vergeben. Und es ist ein Sieg über den Tod. Wir wissen, dass mit dem Tod es nicht aus ist. Wesentlich ist nur, dass du diesen errungenen Sieg für dich in Anspruch nimmst. Am Donnerstag kam mein Vater wieder mal ins Krankenhaus und ich war dabei, als er schon wirklich tief dunkelblau war in seinem Gesicht, und der Arzt holte mich rein und sagte, er ist am Sterben. Ich soll die Patientenverfügung unterschreiben, dass sie nicht reanimieren und nicht mehr auf die Intensivstation tun. Und dann habe ich wieder mal, wie schon so oft, geschrien und habe gesagt, Herr, nimm meinen Papa, aber nimm ihn bitte zu dir. Schenk es, dass er, wenn er stirbt, auf der richtigen Seite steht. Das ist das Wesentliche. Das ist das Wesentliche, ob wir auf der Siegerseite stehen. Von dieser Schlacht von Waterloo gibt es noch eine kurze Überlieferung und damit schließe ich. Da gab es einen Franzosen, der ganz schnell von der Niederlage zum Sieg kam. Einfach dadurch, dass er noch zur rechten Zeit seine Staatsbürgerschaft änderte. Als der Wellington bei der Schlacht von Waterloo den Napoleon besiegte, da gehörte dieser Franzose noch zu den Verlierern. Aber am gleichen Tag wurde er ein britischer Bürger und so konnte er den Sieg von Wellington auch für sich in Anspruch nehmen. Und in gleicher Weise können wir das anwenden für uns, gell? Der William MacDonald sagt, von Geburt an sind wir alle Untertanen Satans. Von Geburt an steht jeder von uns auf der Verliererseite. Aber in dem Augenblick, wo du Christus als deinen Herrn und Heiland anerkennst, gehst du von der Niederlage zum Sieg. Weißt du, wo du stehst? Ich möchte noch beten. Steh mal dazu auf. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für das, woran wir heute nur denken können, Herr. Aber wo wir dir von Herzen Danke sagen wollen auch dafür. Ich danke dir, dass du nichts im Nebel gelassen hast. Dass du nicht vom Grab direkt in den Himmel gegangen bist, sondern dass du auferstanden bist. Sodass wir eine Garantie und eine Gewissheit, eine frohe Gewissheit jetzt in unserem Herzen dafür wissen dürfen, Herr, dass wir erlöst sind. Dass wir die Fahrkarte zum Vaterhaus haben, sie nicht nur haben, sondern dass sie auch gültig gemacht ist durch deine Auferstehung. Herr, und ich weiß nicht, ich kann nicht in die Herzen schauen von jedem Einzelnen von uns, aber du kennst sie. Herr, und du weißt, wer noch nicht auf der Siegerseite steht. Herr, und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du gerade in sein Herz, in ihr Herz hinein sprichst, Herr, und es unruhig machst, bis es nicht auch diesen Sieg in Anspruch nimmt. Herr, ich möchte Danke sagen jetzt für diesen Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns noch segnest an diesem Wochenende, an diesem Verlängerten, beim Nachdenken, beim Nachsinnen über das größte Ereignis der Weltgeschichte. Lob und Preis sei dir für alles. Amen.